Anschnallen bitte. Es geht wieder einmal rauf ins Weltall. Ach so, und nehmen Sie bitte eine Sonnenbrille mit. Es wird nämlich sehr hell.
Liftoff of Space Shuttle Atlantis. Final visit to enhance the vision of Hubble.
Wenn Sterne am Ende ihres Lebens angekommen sind, verabschieden sie sich nicht einfach so in die Dunkelheit des Alls. Ganz im Gegenteil. Sie gehen mit einer Explosion, deren Ausmaß wir auf der Erde uns gar nicht wirklich vorstellen können. Eine Explosion mit der Strahlkraft einer ganzen Galaxie. Supernova nennt man dieses Phänomen.
Habe jetzt noch nie eine gesehen, glaube ich.
Etwas über dem Mond.
Puh. Wie soll ich es beschreiben? In allen bunten Farben, hell und groß.
So irgendwie, dass es kurz zusammengeht und dann irgendwie so auseinanderfetzt. Wenn die Sonne explodiert, sodass einfach alles auseinanderfetzt.
Die Münze Österreich begibt sich einmal mehr auf Weltraumexpedition mit der neuen Serie Die Schönheit des Universums. Ab jetzt erscheint dazu jährlich eine neue Münze, die durch ihre Sonderform ebenso außergewöhnlich ist wie das galaktische Phänomen, das sie beschreibt. Los geht es am 15. Mai mit einem Knall, mit der Münze Supernova. Und genau darum geht es auch in dieser Folge von Gerstl und Marie. Was können wir von der Explosion eines Sterns lernen? Werden wir jemals eine echte Supernova sehen können? Müssen wir uns davor fürchten? Und warum gäbe es ohne Supernovas überhaupt gar keine Münzen? Wenn Sie es wissen wollen, dann setzen Sie jetzt Ihre Sonnenbrille auf.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
Hallo.
Wir befinden uns am Institut für Astrophysik der Universität Wien. Im grünen Teil des 18. Bezirks hat dieses Institut sogar eine eigens benannte Straße, die Sternwartestraße. Wir treffen hier auf Professor Dr. Franz Kerschbaum.
Ich bin Professor für beobachtende Astrophysik am Institut für Astrophysik an der Uni Wien. Und meine Spezialgebiete, meine Forschungsgebiete sind Spätstadien der Sternentwicklung und astronomische Instrumentenentwicklung. Und Spätstadien der Sternentwicklung ist genau das Thema unseres heutigen Gesprächs. Bei mir geht es sehr oft darum, was mit einem Stern passiert, wenn ihm der Treibstoff ausgeht. Also wenn da der Motor quasi ins Stottern kommt. Und ganz am Schluss, ganz am Ende, gibt es natürlich dann oft ganz katastrophale Ereignisse. Da gibt es verschiedene Formen des Sternentodes und die Supernova ist eine davon.
Hier in diesem prunkvollen Gebäude, in dem alte Teleskope auf den Fluren stehen, in dem die Forschenden nachts in die Sterne schauen, um die Geheimnisse des Weltalls zu entschlüsseln, sitzt Professor Kerschbaum vor seinem Computer und sucht nach einem Bild, das er unbedingt herzeigen will. Hat er einen besonderen Stern fotografiert? Ist es ein Modell, das zeigt, wie die Explosion passiert? Nein. Es ist das Periodensystem der chemischen Elemente in bunten Farben und darunter die Abbildung einer menschlichen Figur. Ja, und wenn Sie jetzt genauso verwirrt sind, wie wir es waren und sich fragen, was hat das bitteschön mit einer Supernova zu tun, dann müssen Sie dranbleiben, denn natürlich hat sich der Astronom dabei etwas gedacht. Aber beginnen wir mal bei den Basics. Eine Supernova ist also ein Stern, der am Ende seines Lebens explodiert. Und damit ist die Bezeichnung Nova, also neu, eigentlich schon mal irreführend. Der Fehler kommt aus der Zeit, als Astronomen auf das Phänomen aufmerksam wurden. So beobachtete Johannes Kepler, damals kaiserlicher Hofmathematiker in Prag, im Jahr 1604 tatsächlich eine Supernova am Himmel. Er schrieb sogar ein Buch darüber. Aber er interpretierte sie falsch. Er dachte nämlich, der auf einmal hell aufleuchtende Stern wäre ein neuer, ganz junger Fixstern.
Also wie Supernovae wirklich funktionieren, hat man erst im 20. Jahrhundert rausgefunden. Erst da ist man draufgekommen, dass das genaue Gegenteil von einem neuen Stern ist, nämlich dass das Endstadium eines Sterns ist. Also der leuchtet nicht neu auf, sondern das ist das letzte Aufbäumen eines Sterns. Und kurz zusammengefasst entsteht eine Supernova dadurch, dass ein Stern instabil wird. Normalerweise hält sich bei einem Stern der Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht, und die Schwerkraft, die ihn zusammenzieht, die Waage. Also der Strahlungsdruck will ihm aufblähen im Vakuum und die Schwerkraft zieht ihn zusammen. Und wenn jetzt aber plötzlich der Strahlungsdruck so groß wird, viel größer als die Schwerkraft ihn zusammenhält, dann explodiert der Stern, so könnte man das sagen. Und dann wird in ganz kurzer Zeit, weil der Kern eben kollabiert, weil sich der zusammenzieht und ganz viel Energie erzeugt wird durch einen explosiven Fusionsprozess, durch ein explosives Brennen der chemischen Elemente, wird so viel Energie erzeugt, dass den Stern dann wirklich zerreißt.
Nicht jeder Stern wird aber am Ende seiner Zeit zur Supernova. Es kommt unter anderem auf die Masse an. Unsere Sonne hat zum Beispiel viel zu wenig Masse und wird irgendwann, ganz verkürzt gesagt, einfach erlöschen. Ein Stern muss mindestens 8-mal so schwer sein wie die Sonne oder er braucht einen zweiten Stern, von dem er Masse anzieht, damit es irgendwann zur Supernova kommen kann. Wenn das passiert, ist es aber ein echtes galaktisches Spektakel.
Da leuchtet er dann für wenige Wochen so hell wie Milliarden, hunderte Milliarden von Sonnen. Unsere Sonne und alle Sterne sind ja nicht das Größte im Kosmos, sondern sind Teil einer größeren Struktur ihrer Galaxie, in unserem Fall unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße besteht aus hunderten Milliarden von Sonnen. Und für wenige Wochen leuchtet dann eine Supernova so hell wie die ganze Galaxie, wie hunderte Milliarden von Sonnen gleichzeitig.
Das Ganze ist für uns dann zwar nicht viel größer als ein Punkt, aber
eine Supernova, wenn sie explodiert und wenn die in unserer Milchstraße ist, dann kann man die am Tag sehen. Wenn wir quasi eine Supernova hätten, die jetzt in der größeren Umgebung der Sonne explodieren würde, die ist so wie der Mond so hell. In einer späteren Phase, also Jahre danach, dehnt sich diese Explosionswolke immer mehr aus und irgendwann wird sie dann auch im Fernrohr ein flächiges Ding. Und wenn man dann 1000 Jahre wartet oder ein paar 100 Jahre wartet, dann ist es so, dass diese Explosionswolken dann selbst in einem kleineren Fernrohr sichtbar werden. Es gibt eine ganz bekannte Supernova-Explosionswolke, den Crab-Nebel, wie wir den nennen, M1.
Der Crab-Nebula oder Krebsnebel, von dem Franz Kerschbaum spricht, befindet sich im Sternbild Stier. Er ist, wie man heute weiß, ein Überbleibsel von einer Supernova, die im Juli 1054, also vor 970 Jahren, beobachtet wurde. Obwohl die Forschung heute bessere Instrumente hat als vor knapp 1000 Jahren oder auch zur Zeit von Johannes Kepler im 17. Jahrhundert, sind Supernova-Beobachtungen sehr selten. Schon allein deshalb, weil Supernovae selbst nicht so oft vorkommen.
Also in unserer Milchstraße passiert es im Durchschnitt alle 50, vielleicht 100 Jahre, dass so ein Stern explodiert. Und dann kann es theoretisch sein, dass er an einer Stelle auf der anderen Seite der Milchstraße explodiert, wo dazwischen Staubwolken sind, das man gar nicht sehen. Darum ist es eigentlich jetzt so menschheitsgeschichtlich ein seltenes Ereignis, dass man vielleicht alle 400, 500 Jahre eine hat, die sichtbar ist mit freiem Auge. Wir in der Astronomie, weil wir mittlerweile wissen, was eine Supernova ist, haben natürlich gesucht, gibt Sterne, die so am Ende ihres Lebens sind. Und da gibt es natürlich relativ viele Sterne, die in einer Phase sind, wo der Motor schon ein bisschen stottert, die schon auf Brennphasen im Kern zurückgreifen, wo schwere Elemente damit schon zu brennen beginnen. Und da gibt es ein paar heiße Kandidaten. Ja. Aber man muss sich vorstellen, dass diese Spätphase vor der Supernova, die dauert zehntausende Jahre. Und der Stern hat nicht eine Uhr, die tickt, die man genau anschauen kann. Also wir haben schon eine Liste von Sternen, das sind da ein paar Handvoll Sterne sogar, wo wir annehmen, dass die in den nächsten zehntausenden Jahren explodieren werden.
Einer dieser heißen Kandidaten ist etwa der Stern Betelgeuse.
Betelgeuse, das ist ein sehr prägnanter Stern im Sternbild des Orions, im Winter wirklich wunderbar zu sehen. Das ist der, wenn man sich das Sternbild Orions vorstellt, im linken oberen Bereich des Sternbilds ein Schulterstern, leicht rötlich leuchtend. Ist auch ein Stern, den ich selbst untersucht habe. Und da habe ich mir angeschaut, wie das Material schon jetzt von ihm wegfliegt. Der hat auch jetzt schon Massenverlust. Und aus Instabilitäten seines Lichtes, seiner Lichtkurve, kann man schon vermuten, dass bei dem bald mal was passieren wird.
Spannend. Da wäre nur ein klitzekleiner Wermutstropfen.
Das Wörtchen bald verwenden die Astronominnen für Dinge, die vielleicht in 1000, 10.000 Jahren sind. Weil normalerweise Zeitskalen von Millionen, ja Milliarden Jahre bei uns relevant sind. Das heißt, wir können es nicht wissen, aber wenn dieser Stern wirklich explodieren sollte, dann ist das ein Objekt, das wir gut sehen werden. Also wirklich gut sehen werden, das werden wir am Tag sehen.
Beim Gedanken daran, eine Supernova aus der Nähe zu sehen, merkt man auch dem erfahrenen Forscher die Aufregung an.
Also Supernova selbst sind nicht mein Forschungsgebiet, aber das ist etwas Seltenes und seltene Dinge sind spannend und wir sind neugierig und wir werden dabei sicher, wenn das jetzt irgendwann mal passiert, und das passiert sicher irgendwann in absehbarer Zeit, dann werden wir ganz viel lernen und vielleicht werden sie manche Sichtweisen auch revidieren. Das muss man ganz ehrlich sagen, dass das also etwas ist, was die Wissenschaft sicher enorm weiterbringen wird. Man muss sich wirklich forschen, das ist ein Phänomen, das wir aus der Nähe seit hunderten Jahren nicht studieren konnten. Und wenn man sich überlegt, wie sich die Technik und unsere Wissenschaft in den letzten paar hundert Jahren verändert hat, dann, ja, das ist so, wie wenn eine Krankheit auftreten wird, die vor 500 Jahren das letzte Mal studiert worden ist. Da hat man keine Ahnung vom menschlichen Körper gehabt. Das heißt, die Kenntnisse über diese Krankheit sind null. Und bei dem ist es auch so. Wir haben ein paar in der Ferne studiert, also wir wissen ein bisschen mehr als null, aber in der Nähe wäre es natürlich gut.
Moment. Wenn wir hier jetzt schon so salopp von Nähe reden, wie nah ist denn zu nah? Oder anders gefragt, kann uns so eine Sternenexplosion denn eigentlich auch gefährlich werden?
Wären wir jetzt in einem Sternhaufen, einem dichten Sternhaufen, einem jungen Sternhaufen, wo viele massereiche Sterne sind, die dann eine Supernova explodieren, dann hätte Leben keinerlei Chance. Wenn wir in der wirklich kosmischen Nachbarschaft der Supernova-Explosion haben, die würde die Erde sterilisieren. Mit ihrer ganz harten Strahlung würden komplexe Moleküle zerstört werden. Die Erdatmosphäre wurde weggeblasen. Also wir hätten keine Atmosphäre mehr. Also das sind Bedingungen, die komplett lebensfeindlich sind. Eine nahe Supernova will man nicht. Und wir sind natürlich, wir brauchen keine Angst haben. Also das Leben hat sich auf der Erde entwickelt, weil wir in einer Gegend in unserer Milchstraße sind, wo es relativ langweilig ist, wo es keine jungen Sterne gibt, wo wir auch nicht in einem dichten Arm sind, wo also laufend neue Sterne entstehen, die dann schnell explodieren. Also wir sind zum Glück und haben auch einen langweiligen Stern. Das heißt, wir haben Bedingungen, wo es gesund ist. Aber selbst an unserem sicheren Platz gibt es Aspekte von Supernova-Explosion, bisschen fernere Supernova-Explosion hat es natürlich schon gegeben. Die können kosmische Strahlung aussenden und die können zum Beispiel zur Zusammensetzung von Sedimenten auf der Erde verändern, können in der Hochatmosphäre Kondensationskeime erzeugen, die das Wetter ein bisschen geändert haben. Also man hat einige Ereignisse in der Erdgeschichte und auch die man archäologisch gefunden hat und auch in der Zusammensetzung eben zum Beispiel von Sedimenten zurückführen können auf Einfluss von Supernova-Explosionen. Dass man zum Beispiel ganz seltene chemische Elemente findet, zum Beispiel Manganknollen am Meeresgrund. Und die das zum Beispiel rückführen kann auf eine Supernova-Explosion, die vor etwa 1,5 Millionen Jahren zum Beispiel wahrscheinlich passiert ist. Also nicht ganz in der Nähe, aber so in mittlerer Entfernung. Und die kann schon ein bisschen das Klima verändert haben, die kann ein bisschen Zusammensetzungen verändert haben, die könnte theoretisch auch, sage ich mal, die Mutationsrate der Lebewesen ein bisschen verändert haben und auch vielleicht der Entwicklung ein bisschen einen Boost gegeben haben. Ganz schlimm war es nie, weil das könnte das Leben sogar auslöschen, aber so ein bisschen verändert hat uns die Supernova schon. Das war jetzt ein bisschen der negative Aspekt der Supernova, der gefährliche Aspekt. Der positive Effekt einer Supernova-Explosion ist natürlich die Synthese von chemischen Elementen.
Okay. Sind Sie dran geblieben? Dann schließt sich hier jetzt langsam der Kreis und wir sind wieder beim bunten Periodensystem der chemischen Elemente auf Professor Kerschbaums Computer, dessen Bedeutung er uns jetzt näher erklärt.
wenn man sich das periodische System der chemischen Elemente anschaut, ja, kann man sich zu jedem Element eigentlich überlegen, wie ist es entstanden? Wo kommt es wirklich her? Und der Ursprung aller chemischen Elemente, bis aufs Plutonium oder radioaktive Elemente, die man selbst erzeugen, ist kosmisch. Und naja, der Großteil der Materie im Universum ist beim Urknall entstanden.
Ja,
ja? Das ist der Wasserstoff, genau, das Helium und ein bisschen beim Lithium und Beryllium ist auch der Urknall, hat eine Rolle gespielt. Ja? Das ist der Großteil der Materie. Aber wenn man die Anzahl der chemischen Elemente durchgeht, der Großteil der Elemente ist nicht am Anfang vorhanden gewesen, sondern ist erst durch Sterne erzeugt werden. Und da gibt's im Wesentlichen drei Kategorien. Da gibt's die massearmen Sterne, so wie unsere Sonne. Mhm. Ja, die haben eine relativ ruhige Kernfusion, da werden ein paar Elemente erzeugt. Und die sind verantwortlich zu einem guten Teil für den Kohlenstoff, für den Stickstoff, für den Sauerstoff. Dann gibt's die massereicheren Sterne, die haben den Großteil des Kohlenstoffs, des Stickstoffs, des Sauerstoffs erzeugt. Mhm. Ja, weil die einfach ganz viel produzieren. Und dann gibt's seltene Elemente, die nicht beim ruhigen Fusionsprozess erzeugt werden. Die brauchen eine Explosion und das sind die Supernova-Elemente. Mhm. Und die sind hier orange eingezeichnet.
Ja, das sind ganz schön viele auf diesem
System. Genau, also wenn man das Kobalt nimmt, das Iridium, das Plutonium, das Silber, das Osmium, natürlich das Gold. Ne? Mhm. Also diese Elemente sind zu einem guten Teil, auch das Blei zum Beispiel, das Krypton und das Xenon, das sind alle nur durch diese heftige Supernova-Explosion erzeugbar. Mhm, und das ist schon spannend.
Diese Elemente, die es durch die Supernova-Explosion ins Weltall und schließlich auf die Erde geschafft haben, befinden sich übrigens auch in uns allen drin. Auch das zeigt Franz Kerschbaum anhand der Grafik einer menschlichen Figur.
Jetzt habe ich nur die Frage, was hat diese Menschenfigur da?
Die Menschenfigur ist die Frage, aus was besteht der Mensch? 65% unseres Körpers ist Sauerstoff. 18% ist Kohlenstoff, mhm, ja. Und da kann man sich überlegen, wo kommt das Zeug her?
Ja.
Warum ist das da
interessant?
Das ist in dem Fall, dann haben wir natürlich 10% Wasserstoff. Das ist der Urknall in uns. Also wir haben 10% von uns ist vom Urknall.
Schön, ja.
Das ist spannend. Das ist ganz alt. Ja. Das heißt, wir haben circa 10% unserer Materie ist 14 Milliarden Jahre alt. Ganz, ganz alt. Dagegen die anderen sind ja jünger. Das sind nur einige Milliarden Jahre alt. Ne? Dann haben wir 3% Stickstoff.
Ja.
Und dann gibt's diesen kleinen Rest, wo dann alle chemischen Elemente eine Rolle spielen. Aber wenn man sagt, aus was bestehen wir, dann sind wir Sauerstoff. Wesen.
Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Leben im All und woraus das denn bestehen könnte. Aber das führt hier jetzt zu weit. Um den chemischen Teil abzukürzen, merken Sie sich einfach das Wichtigste. Ohne Supernova-Explosionen, die seltene chemische Elemente im All verteilen, gäbe es auf der Erde kein Gold und kein Silber. Und was gäbe es ohne das auch nicht? Richtig, Münzen. Es ist also nur folgerichtig, dass die Münze Österreich die Supernova jetzt mit einer Münze würdigt. Und diese Münze ist, wie schon erwähnt, sehr besonders. Alle Münzen aus der neuen Serie haben, wie auch schon die aus der Vorgängerserie, eine Sonderform. Sie sind also nicht einfach flach.
Die Form der Supernova-Münze ist eine perfekte Darstellung einer Sternenexplosion. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie eine Schüssel, die nach außen hin wellig wird. In der Mitte von der konvexen Seite haben wir eine hochglanzpolierte Stelle, die quasi das Zentrum der Explosion darstellt. Und rundum findet dann ein Farbverlauf statt, der von gelb zu rot dunkler wird bis in ein dunkles Blau. Das dunkle Blau stellt natürlich das All dar. Jetzt haben wir hier quasi die bauchige Mitte, die die Explosion darstellt und nach außen hin wird die Münze welliger, was quasi das Ausklingen dieser Explosion zeigen soll. Auf der anderen Seite finden wir dann eine etwas genauere Darstellung einer Supernova, die vor ungefähr 1000 Jahren entdeckt wurde, mit ein paar kleinen Details dazu.
Sagt Matthias Rebernick, der als Graveur im Werkzeugbau der Münze Österreich arbeitet und weiß, wie besonders die Sonderformen auch in der Bearbeitung sind. Er ist dafür zuständig, die Werkzeuge, mit denen die Motive auf Münzen geprägt werden, also die Stempel, zu überarbeiten.
Glatte Münzen können wir quasi einfach flach abziehen. diese dann eben nicht. Also wir müssen dann wirklich das Werkzeug, also den Stempel, direkt in die Hand nehmen und dann in sämtliche Winkel verdrehen, um dann auch mit einem, wie ein Dremel, ein Rotationswerkzeug, in dem wir eben Polierfilze oder sonstige Sachen aufspannen können, daran zu gelangen. Also das ist ziemlich anstrengend auf Dauer. Sonst steht das Werkstück, der Stempel, immer am Tisch, gerade. Man kann den super anfassen, drehen und wenden und einfach gerade abziehen, aber bei der Sonderform da nicht mehr.
Für die Herstellung einer solchen besonderen Münze braucht Matthias Rebernick gut dreimal so lang wie für eine herkömmliche Münze.
Dadurch, dass das Werkzeug manuell immer wieder verdreht werden muss, um an die verschiedenen Winkel ranzukommen, und dadurch, dass das Ganze eben so verwinkelt ist in der Fläche, kommt man mit dem Werkzeug oft nicht an die kniffligen Stellen ran. Das heißt, man muss sich da dann noch extra Werkzeuge anfertigen, damit man an die Stellen rankommt. Und das kostet dann oft Zeit. Das ist dann schon eine Herausforderung.
Dieser Herausforderung stellt sich die Münze Österreich ab jetzt wieder jährlich. Denn die Supernova ist nur die erste Münze aus der neuen Sonderform-Serie Die Schönheit des Universums, mit der die spektakulärsten Erscheinungen im Weltall dargestellt werden sollen. Die 20-Euro-Silbermünze Supernova erscheint am 15. Mai und ist erhältlich, solange der Vorrat reicht. Und unseren Münzer Matthias Rebernick, den Sie gerade schon gehört haben, den lernen wir jetzt noch ein bisschen besser kennen.
Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal:
Ich bin der Rebernick Matthias. Ich bin ausgebildeter Graveur im Werkzeugbau der Münze Österreich.
Was machen Sie da genau?
Meine Hauptaufgabenbereiche sind eben das Abziehen von Prägestempeln, das Überarbeiten von den Werkzeugen, die direkt aus der Maschine kommen, sprich aus der CNC-Maschine. Da sind noch ein paar Frässpuren zu sehen. Nun unter dem Mikroskop, das muss ich dann manuell ausgleichen. Und eben auch die Verwaltung aller Werkzeuge. Wir müssen wissen, welches Werkzeug wo im Hause steht. Nicht, dass da eins verloren geht und dann jemand auf die Idee kommt, ich werde mir dann doch was daheim machen. Was schwer sein würde, aber sag niemals nie. Sicherheit geht vor.
Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
Seit 1. April 2 Jahre. Also noch nicht allzu lange, aber fühlt sich schon sehr lange an.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag?
Ziemlich gut, das war ein Freitag. Und das war insofern cool, weil wir am Freitag bis um 12, oder ich zumindest bis um 12 arbeiten muss und den ganzen Tag dann für eine Führung durchs ganze Haus bekommen habe. Also das war schon sehr speziell, das war cool.
Was wissen nur Münzer?
Das bleibt ein Geheimnis, aber ich kann sagen, was alle Münzer besser wissen als Nicht-Münzer ist, wie viel Arbeit, Liebe und Detail in die Arbeit gesteckt wird, dass das Produkt dann im Endeffekt so gut aussieht, wie es eben dann aussieht.
Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
Ganz wichtig ist viel Geduld haben, ganz genau arbeiten, sei es jetzt am Computer oder manuell am Werkstück selbst. Das sind die zwei wichtigsten Dinge, also Geduld und Ausdauer.
Was ist für Sie das Spannendste an Ihrer Arbeit?
Das Spannendste für mich persönlich ist einfach zu sehen, wie groß der technische Bereich ist, wie verschieden auch die Technologien sind und wie modern wir sie eigentlich haben. Also das ist schon ziemlich spannend. Oft fragt man sich, wie geht das eigentlich? Und wir machen es dann doch irgendwie möglich. Also cool.
Worüber haben Sie sich im Job zuletzt so richtig gefreut?
Das ist eine gute Frage. Da kommt immer wieder mal was. Das letzte Mal war, glaube ich, so wirklich auch die Supernova. Das Überarbeiten von den Stempeln ist dann doch was anderes gewesen als normale flache Stempel.
Ihr Lieblingsort im Münzegebäude ist?
Das ist tatsächlich mein Arbeitsplatz. Also ich schaue direkt in den Stadtpark hinein und kann auf den Stephansdom auch schauen. Und es ist super, wenn man dann den ganzen Tag am Mikroskop sitzt und an den Stempeln herumarbeitet und dann zwischendurch mal in die Ferne schauen kann. Momentan in den sattgrünen Stadtpark, das ist schon herrlich.
Und wann haben Sie sich zuletzt den Sternenhimmel angeschaut?
Das letzte Mal bei den Großeltern meiner Freundin im Waldviertel. Dort hat man sehr wenig Lichtverschmutzung und man sieht jedes Mal, wenn wolkenfreier Himmel ist, die Milchstraße. Das ist richtig schön.
Das war Folge 47 von Gerstl und Marie. Und wir strahlen wie eine Supernova vor Freude darüber, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie doch gerne anderen von Gerstl und Marie und helfen Sie uns dabei, diesen Podcast bekannter zu machen. Sie möchten weiterhören? Dann abonnieren Sie uns in Ihrer Podcast-App, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und sagen Sie uns Ihre Meinung zu Gerstl und Marie. Hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung. In 2 Wochen geht es weiter. Dann sprechen wir in einem neuen Anleger-Spezial wieder über die Entwicklungen auf dem weltweiten Gold- und Edelmetallmarkt. Bis dahin, genießen Sie den Frühling und schauen Sie hin und wieder mal nach oben in die Sterne.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Chandrach. Konzeption Chandrach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text Anna Moore und Nina Schäfer.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow!